SWR 2 Zeitgenossen.
Die vergangenen Jahre waren ja alles andere als einfach. Viele Krisen zurzeit, seit mehr als 2 Jahren Pandemie, dann die schreckliche Flutkatastrophe im Ahrtal, im Norden unseres Sendegebiets, der Angriffskrieg auf die Ukraine. Welche Bedeutung kommt in einer solchen Zeit, Joe Kraus, der Musik zu? Ist das Trost? Ist das Ablenkung? Ist das Mutmacher? Was kann die Musik leisten angesichts dieser Katastrophen?
Für mich persönlich genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Das ist so Therapie in jeglicher Form für mich und vielleicht auch ein bisschen für die Leute, für die ich das spiele. Ich merke jetzt tatsächlich, nachdem so fast wieder Normalität eingekehrt ist, ich habe jetzt gerade eine Woche in Italien gespielt, da war der Zuschauerzuspruch sehr groß. Es sind wirklich sehr viele Leute ins Konzert gekommen. Und auch hier in Deutschland, wenn ich spiele, dann merke ich das schon hinterher. Die Leute, die bleiben länger und teilen einem intensiver mit, wie sehr sie die Musik vermisst haben, wie wichtig das für sie ist. Live-Musik. Und auch so einfach das Zusammenfinden wieder, so dieser schöne Akt, man geht wohin, setzt sich wohin und dann dauert es noch 5 Minuten, dann geht das Konzert los und hinterher geht man vielleicht ein bisschen als hoffentlich besser gelaunterer Mensch oder irgendwie, man geht anders raus als zuvor. Und das haben viele vermisst, auch wenn man sich gut verkriechen konnte mit Netflix und allen möglichen Mediatheken, kann man sich ja hunderte von Jahren irgendwie damit beschäftigen, was ich auch gemacht habe. Ich habe aber dann tatsächlich gemerkt, es ist essentiell für mich, wieder rauszugehen und für Leute wirklich Musik zu machen und nicht über einen Livestream oder sowas.
Das haben Sie auch gemacht, natürlich in der Pandemiezeit. Und Sie haben ein Album auf den Markt gebracht in der Pandemiezeit. Mhm. Im vergangenen Jahr, We Are Doing Well heißt es, uns geht es gut, ein Statement-Titel in schwierigen Zeiten. Denn auch Ihnen wurden ja natürlich Konzerte und Workshops abgesagt. Wollten Sie sich und anderen mit diesem Album auch Mut machen? Ja, uns geht's gut trotz allem.
Der Titel, dachte ich mir, der passt natürlich perfekt, ist aber schon vor der Pandemie entstanden. Das ist ein Stück über, ich saß auf dem Sofa und dachte mir, mein Gott, ich sitze hier so auf dem Sofa und irgendwie ist alles toll, es ist Frieden und mir geht's gut, meine Kinder sind gesund, wir haben eine intakte Familie. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, der Hurricane, der ist schon fast in meinem Wohnzimmer angekommen. Also das, weil meine Kinder sehr aktiv sind bei Fridays for Future. Deswegen war ich da natürlich sehr involviert und dachte mir irgendwie, wie ist es denn jetzt gerade eigentlich so? Es geht uns gut, aber es stimmt nicht so richtig. Aber irgendwie doch, anderen geht's ja noch schlechter. Und also so diese Thematik, die Umwelt und ich, wie gehe ich damit um? Und ja, das steckt so in diesem Song und steckt auch ein bisschen in dem Album. Und es gibt auch ein Stück auf dem Album, das heißt How's My Hair. Haben natürlich auch alle gedacht, na, das ist ja sicher ein Corona-Stück gewesen, weil man konnte ja am Anfang nicht mal zum Friseur.
Ja, das
genau,
stimmt.
Hat man total vergessen. Aber in der Tat ist es zuvor entstanden, dieses Album. Hat aber natürlich so einen guten Vibe. Aber das braucht man immer, finde ich, ja. Das ist immer so ein bisschen meine Mission.
Wobei schon auffällt, dass es vielfach gute Laune macht, dieses Album. Also man merkt, da ist ein Drive, da ist eine Band, die harmoniert. Da kann man drauf tanzen. Also es war kein Album, das Kopf hängen lassen.
Stimmt, genau. Das ist richtig. Ich wurde dann gebeten, für das Silvesterkonzert 2020-21 für das Ulmer Theaterorchester ein Stück zu schreiben. Da ging man noch davon aus, dass das, dass das stattfindet live, dieses Konzert. Dann wurde das aber relativ schnell abgesagt. Ich habe es aber trotzdem weitergeschrieben. Das Stück habe ich dann auch Hope genannt. Das ist so ein Indiana Jones-mäßiges, vielleicht zurück in die Zukunft, so vom auch wiederum vom Vibe her, so ein Mutmachstück, weil Sie das vorhin angesprochen haben. Das ist auf jeden Fall für mich selber ein ganz großer Mutmacher gewesen, dieses Stück zu schreiben. Und auch so der Auftrag, ich schreibe jetzt was den anderen Leuten Mut macht. Ja, so ein bisschen heroisch für einen Schwaben, aber das hat total klasse funktioniert und ich bin auf das Stück auch sehr stolz. Und so hat man, denke ich, natürlich immer seine Phasen im Leben oder also gibt es Phasen auf der Welt und dementsprechend ist die Musik. Jetzt bin ich gerade an einem neuen Album dran und da ist ein Stück ganz klar an den größten Wahnsinnigen in dieser Welt gerade gerichtet. Ja, weil ich auch damit irgendwie versuche dann, und da, ich texte jetzt gerade auch mehr als sonst, und ganz konkret, also das sind auch keine verklausulierten.
Putin kommt vor.
Auf jeden Fall. Zwar direkt und live. Und da merke ich auch, dass mir tut es total gut, mich da so eindeutig auch zu äußern.
Sie haben, um nochmal jetzt bei dem Album, das schon auf dem Markt ist, zu bleiben, das Album gemeinsam mit Ihrer Lieblingsband gemacht. Drei Kollegen, mit denen Sie lange, zwei Jahrzehnte schon befreundet sind. Thorsten Krill am Schlagzeug, Veit Hübner am Kontrabass und Ralf Schmid am Piano. Wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Bringt sich da jeder ein, die anderen vertrauen, oder sind es dann doch Sie, der den Takt vorgibt?
Nee, nicht wirklich. Vielleicht so initiieren tue ich. Wahrscheinlich bin ich derjenige, der sagt, Mensch, wir könnten noch mal wieder ein Album aufnehmen, und dann macht man eine Doodle-Liste oder irgendwie und einigt sich dann auf Termine, was denkbar schwer ist bei dieser Konstellation, weil jeder in so vielen anderen Projekten eben spielt. Und dann geht's los, dass wir uns so zwischen 2 und 4 Tagen einschließen, mehr oder weniger, und in dem Studio die Basics aufnehmen. Da kommen wir relativ weit, und das sind die Aufgaben. Da bringt schon jeder wahnsinnig viel rein. Das ist auch so eine WG oder so ein kindergartenmäßiger Modus manchmal. Da spinnt man auch wirklich rum, und wir haben so ein wirklich großes Vertrauen. Da ist keine Idee zu doof oder es wird niemand ausgelacht. Wir lachen uns zwar tot über manche Ideen, aber jeder kann über sich selber lachen, und so entstehen wirklich verrückte Sachen. Und so entstand dann auch das Vorgängeralbum. Das war eigentlich in der gleichen Tradition oder in der gleichen Art und Weise. Das haben wir dann auch Joe Jazz genannt, weil so diese Verrücktheit, dieses sich schon, ja, schon sehr auch über sich selber oder über Musikstile sich zu erheben oder lustig zu machen, gehört dazu. Und daraus entstand dann diese Musikrichtung Joe Jazz. Und wir alle sind auch irgendwie Joe Jazz, weil wir es eben nicht ernst nehmen, so richtig, aber auf eine Art schon sehr, sehr ernst bei diesem Humor sind und unsere Instrumente schon auch relativ gut beherrschen.
Ja, ist das schwäbisches Understatement?
Wahrscheinlich.
Was haben Sie in der Pandemiezeit am meisten vermisst und was gar nicht?
Am Anfang habe ich tatsächlich gar nichts vermisst. Also so mitten in der Tournee war dann Schluss. Und dann dachte ich mir, ach, auch mal schön. Einfach so mal 2 Wochen keine Konzerte, und dann waren es plötzlich 2 Monate, wo ganz klar war, da ist überhaupt nichts, und ich habe es total genossen. Jeder erinnert sich dran, das Wetter war bombastisch. Ich habe angefangen, mit der Brotbackkunst mich auseinanderzusetzen. Ich dachte mir, ach, wie schön, ich kann endlich auch mal was anderes machen und bin mal länger zu Hause. So ein Sauerteig kann man mal ein bisschen betreuen oder mit seiner Familie. Und das war schon das Abgefahrene, dass ich am Anfang mir schon auch sehr selbst genügt habe. Das fand ich auch irgendwie erschreckend. Und dann hat meine Frau irgendwann im Sommer, konnten wir dann wieder in die Kinos gehen, glaube ich, irgendwie ein paar Monate. Hat sie gemeint, komm, jetzt gehen wir. Deutsche Komödie ist total schön. Und ich, ah, nee, komm, ach, nee, Kino, doch. Und dann habe ich gemerkt, natürlich, es ist was ganz anderes, ins Kino zu gehen, als vor der Glotze mit seinem Streamingdienst abzuhängen. Und dann habe ich erst wieder gemerkt, wie sehr ich es vermisst hatte. Und dann kam irgendwann der zweite Lockdown, glaube ich, das war dann November oder Dezember 20. Also da hat mir schon sehr den Stecker gezogen, ja, weil da dachte ich mir, okay, jetzt es geht wieder bergauf, die Leute sind doch vernünftig und wir haben einen Impfstoff, yeah, lass uns feiern. Och, doch nicht so. Da habe ich schon sehr gemerkt, wow, jetzt wird es wieder so, jetzt kann man wieder keine Leute treffen. Also es war schon hart. Und was ich überhaupt niemals vermissen werde, war das Homeschooling. Ja? Mhm. Das war also, da habe ich schon gemerkt, Lehrer wäre nicht mein Beruf, und daheim Lehrer schon gar nicht.
Das hat die Gesellschaft schon verändert, diese Corona-Pandemie. Ich weiß nicht, ob wir jetzt doch vielleicht langsam wieder zum Händeschütteln zurückkommen, aber große Menschenansammlungen kommen einem immer noch ein bisschen komisch vor. Jeder geht anders mit dem Erlebten um, mal ängstlicher, mal unbeschwerter. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Was hat sich in Ihrem Umkreis durch die Corona-Pandemie so am meisten verändert?
Aber viele haben gesagt, ach du, ich finde es gar nicht so schlimm, und ich lese ja auch gern Bücher und bin zu Hause. Ja, also das hat mich schon zum Teil erschreckt, dass die es gar nicht so schlimm fanden. dass man jetzt halt vieles nicht mehr machen kann. Die haben natürlich auch nicht so weit gedacht, irgendwie zu sehen, naja, der Joe hat ja dann, ach, der hat ja seinen Beruf, kann der ja gar nicht mehr ausüben. Das heißt, er kriegt dann gar keine Kohle und so. Das fand ich schon sehr, sehr merkwürdig, wie schnell die Leute sich an Unsoziales gewöhnen. Ja, mich hat's insofern verändert, dass ich, also so wie mich jetzt auch gerade der Krieg verändert, dass ich so Sachen, die für mich völlig normal war, ich bin Ende der 60er oder in den 60ern geboren und für mich war immer klar, dass immer alles da ist und also immer alles relaxed und cool und ich weiß jetzt gerade total zu schätzen, dass ich gehe aus der Haustür und die Vögel zwitschern und hier ist Frieden. Also da muss ich im Moment noch keine Angst haben, dass eine Bombe irgendwie runtergeht. Das kann ich total schätzen und ich weiß es gerade auch wieder zu schätzen, dass Leute wieder zusammenkommen können. Man gewöhnt sich so schnell an diesen, wie hieß das, Corona-Hack früher oder so mit meinem Vater, so mit dem Fuß, hahaha, oder mit der Faust, ja. Dieses Ding. Und es wird aber, denke ich, auch wieder schnell verschwinden. Ich finde es cool, wenn man sich das bewusst macht und denkt, hey Leute, es ist wieder fast normal jetzt gerade. Und vielleicht wird es natürlich im Winter dann wieder ein bisschen unnormaler oder wieder ganz unnormal.
Aber man sollte genießen, dass es jetzt so ist, wie es ist. Ja.
Und ich finde es schon auch immer einfach, das ist mir auch aufgefallen, so die Schwarzmalerei oder die Kritik, wie damit verfahren wird oder so einfach ist es auch nicht und bla. Also der Schwabe ist ja da schon auch oft so ein Motzo und auch, finde ich, ein bisschen ein Negativseher. Und die werden natürlich auch nie gestraft, weil jeder freut sich ja dann, wenn es wieder normal ist und wird sich nicht gemerkt haben, Mensch, Karl-Heinz, du hast übrigens nicht recht, dass man nicht mehr Konzerte spielen kann oder so. Ja, deswegen, ich versuche einfach immer realistisch positiv auch zu bleiben.
Sie gehören, Joe Kraus, zur internationalen Jazz-Elite, stehen seit mehr als 30 Jahren auf der Bühne, spielen Trompete und einige andere Instrumente auch, singen und pfeifen, haben etliche Preise gewonnen, sie komponieren und springen zwischen den Stilen umher. Doch der Ausgangssound ist der Jazz, oder? Liege ich da falsch? Was bedeutet er Ihnen? Oder haben Sie sich davon doch so sehr wegbewegt, dass man das gar nicht mehr so sagen kann? Ja,
wahrscheinlich habe ich mich tatsächlich davon wegbewegt, weil ich überlege mir manchmal auch, Mensch, ist mir Jazz eigentlich noch wichtig? Oder jetzt neulich habe ich mit der Fola Dada bei der Verleihung des Deutschen Jazzpreises gespielt. Die hat den bekommen, was ganz toll war. Und dachte mir, ah ja, die macht aber doch eigentlich gar kein Jazz. Die ist doch eher so eine Soul-Sängerin und die Musik, die wir da gemacht haben, war eigentlich gar kein Jazz. Die anderen Bands haben dann zum Teil Free-Jazz gemacht. Dann gab es Jazz-Rausch-Big-Band. Dachte mir, das ist jetzt auch kein Jazz, was die machen. Und dachte mir, ja, aber das ist eigentlich ja cool, dass man nicht so richtig weiß, was Jazz ist. Und ich mache mir tatsächlich oft Gedanken drüber, was bin ich denn jetzt für ein Musiker? Weil, wie Sie gerade schon gesagt haben, ich sitze zwischen den Stühlen und jumpe zwischen den Stilen hin und her. Mir ist es natürlich auch wurscht, Hauptsache ich mache gute Musik, aber Jazz trifft es dann letztendlich vielleicht doch ganz gut, weil Jazz ist schon, ich habe mal nachgeschaut, to Jazz findet seinen Ursprung, man weiß nicht genau, wo dieses Wort herkommt, es hat aber irgendwas damit zu tun, also mit sexueller Energie und es ist irgendwas laut, Jazz ist irgendwie laut und was Explosives, ja so.
Da passt doch gut, wenn da Hip-Hop, Pop, Soul, Funk dazu kommen.
Absolut, absolut. Und deswegen ist Jazz irgendwie alles und vielleicht auch gar nichts. Ein ganz netter Begriff, sieht gut aus mit 2 Z und so, finde ich, hört sich gut an, Jazz. Die Italiener sagen Jazz, manche Schwaben sagen Jazz, das hört sich dann schon nicht mehr so cool an. Aber im Grunde, denke ich, ist es okay, das Jazz zu nennen.
Genau, Sie haben sich ja bewusst gegen Schubladen entschieden. Sie bedienen sich der Stile, der verschiedenen Stile, wie es Ihnen gefällt. Wann haben Sie gemerkt, dass die Schubladen es nicht sind, sondern alles das, was dazwischen ist?
Ich glaube, das merkt man am Anfang gar nicht. Und dann sagen einem irgendwelche Leute, in welche Schublade oder in welches CD-Regal früher, CD-Regal oder auf welche Playlist würde man heute sagen, wo landest du? Landest du bei Adult Jazz oder Smooth Jazz oder ist das World Music? Aber dieses Stück, das ist doch jetzt eher Blues. Oder ich glaube, man merkt es dann, wenn einem irgendwelche Leute die Musik verwerten müssen, oder die einen irgendwo hinstecken müssen oder labeln müssen, wenn die einem sagen, du, das passt jetzt hier nicht so richtig rein und da nicht so richtig, dann merkt man erst, ah ja, stimmt, ich mache ja alles Mögliche. Und das Tolle heute, finde ich, es gibt ja keine CD-Schubladen mehr, keine CD-Fächer oder nur noch ganz, ganz wenige. Ja. Man verkauft zwar so wahnsinnig wenig CDs wie noch nie, also wahrscheinlich gibt es bald vielleicht gar keine CDs mehr oder das juckt dann auch niemanden mehr. Und das, die Freiheit, die man dadurch gewinnt, dann ist es ja eigentlich auch egal, was ich mache. Ja. Es kümmert eh niemanden mehr und ich kann mich nie entscheiden. Also ich habe mich, glaube ich, auch nie bewusst dafür entschieden, dass ich in keine Schublade will, sondern ach, dann höre ich irgendwie brasilianische Musik und denke, ach, wie schön. Oder ich höre auch manchmal so altes Soul-Zeug, denke, Mensch, das ist ja, heieiei. Oder so eine alte Bill Withers-Platte wieder gehört, dachte mir, das ist es. Und dann höre ich aber, keine Ahnung, jetzt gerade so Silk Sonic, ja, diese Jungs, denke ich, ach, das ist es.
Ja, während andere Musikerinnen und Musiker es ja eher darauf anlegen, sich in ihrem Stil immer weiter zu entwickeln, immer besser zu werden, sind sie in so vielen Stilen zu Hause. Das heißt aber auch, dass sie vieles richtig gut können müssen, um eben dann locker flockig hin und her zu springen.
Wahrscheinlich schon. Also genau, so ein bestimmtes Level muss man haben, denke ich mir, dass man so, ich denke, ich kann auf vielen Positionen spielen. Ich bin ja so ein leidenschaftlicher Basketballer. Basketballgucker.
Da kommen wir noch drauf.
Ach so, okay.
Nein, gerne schon zum Basketball.
Ja, weil, da gibt es auch Spieler, die haben vielleicht nicht die beste Dreierquote, ja, aber die werfen schon auf 40%, aber sind auch unterm Korb gut oder können auch Aufbau spielen. Da gibt es schon so ein paar Allrounder und ich glaube, da gehöre ich auch dazu. Und für mich ist dann immer das Wichtigste, dass man letztendlich so im übertragenen Sinne das Spiel gewinnt, dass man einfach gute Musik macht, dass es ein Gewinn ist für die Leute, die Musik hören. Und da gehört für mich in allererster Reihe dazu, dass es eine Berührbarkeit hat, dass man die Leute mit seiner Musik berührt. Warum sollte ich sonst Musik machen? Also mich selber muss es natürlich berühren, das ist, ja, und dann kann es andere Leute berühren, aber nur, um jetzt dem lieben Gott oder dem Kosmos irgendwie Musik zu spenden. Nee, also für mich ist es schon in erster Linie für Menschen da.
Sie haben eben erzählt, dass Sie an einer neuen Platte sitzen. Wie komponieren Sie? Kommt das spontan oder sagen Sie, heute um 9 setze ich mich dran und dann mache ich bis 12, so à la Thomas Mann?
Ja, genau. Interessanter Punkt. Weil ich folge so einem Toningenieur, der auch ein bisschen Musikproduzent ist. Da habe ich mich auch während der Pandemiezeit so einen Kurs bei dem gemacht und dann kriegt man ab und zu ein Newsletter und er hat vorgeschlagen, hey Leute, setzt euch doch jeden Tag 5 Minuten hin und komponiert irgendwas. Das ist jetzt nichts Wahnsinniges Neues, machen viele. Und in diesen 5 Minuten tatsächlich habe ich, glaube ich, 5 oder 6 der Themen, die jetzt auf dem neuen Album sind, die sind aus diesen 5-Minuten-Sessions. Da stellt man sich wirklich einen Wecker, 5 Minuten. Und dann denkst du, ach, nur 5? Ah, wie schön, ah, das ist cool, das lasse ich jetzt so. Und dann freut man sich gleich, um am nächsten Tag die nächsten 5 da dran zu hängen.
Man darf dann nicht länger machen.
Man darf dann schon länger machen, aber ich habe 3 Kids, ich meine, die sind jetzt schon ein bisschen älter. Aber da ist schon, manchmal denkt man, ach, guck mal, jetzt habe ich nur noch eine halbe Stunde, dann kommen die von der Schule. Ja, muss ich noch was kochen oder einfach da sein.
Dann gibt es noch eine Pasta.
Ja.
Dann komponiere ich noch länger.
Naja, es ist wirklich so. Aber dann denkt man, nee, auch in 5 Minuten kann man was machen. Dann setzt man sich tatsächlich hin. Und so sind, um diese Frage zu beantworten, viele, viele Sachen sind tatsächlich aus so einer Routine entstanden. Ich habe dann einfach, dann macht man sich so ein Template, ja, 5-Minute-Ideas heißt es. Zack, und da kommen diese Dinger rein. Und so hat es begonnen. Also nicht mit der Auszeit für 2 Wochen am Meer mit weißem Flügel und großer Glasfront, nee, sondern diese 5 Minuten waren es.
Sie haben sogar mit einem Instrumentenbauer eine eigene Trompete entwickelt, die ihren Namen trägt. Was ist bei dieser Trompete anders als bei anderen? Also eines kann man direkt erkennen, sie ist dreifarbig, aber ist auch an der Art des Materials oder an der Art der Gestaltung noch was anders?
Schon, ja. Das kam tatsächlich so zustande, dass der Benjamin Sauer, der bei Egger in Basel ist, ein Trompetenbauer, ich glaube, der mag meine Musik und mag, wie ich spiele. Und der kam irgendwann mal und meinte, Mensch, vielleicht hätte ich irgendwann mal Lust, mit ihm zusammen ein Instrument zu entwickeln. Und dann haben wir das angefangen und es ging sicherlich 2 oder 3 Jahre, dass ich immer so Ideen geschickt habe. Und dann hat er mir mal was gezeigt, mal mitgebracht, komm mal, könnte das so in diese Richtung gehen. Und so haben wir immer weitergemacht. So kam ich zum Beispiel drauf, zu sagen, dass das Schallstück, das könnte man mal aus Kupfer machen. Das hat man, glaube ich, in den 60ern war das schon relativ angesagt, vielleicht noch bis rein in die 70er, aber dann hat man eigentlich immer nur Messing oder Silber genommen. Und ja, Kupfer, das ist ein etwas weicheres Metall, das klingt tatsächlich auch etwas weicher und dann macht man rum mit der Oberfläche, dann kann man die bürsten oder lackieren oder brünieren und lackieren, um eine andere Oberfläche und einen anderen Sound zu kriegen. Mein Schallstück ist relativ groß und an der Trompete selber kann man nicht, weil das sind physikalische Gegebenheiten, die man so einhalten muss, deswegen kann man jetzt gar nicht eine große Revolution da starten beim Trompetenbau. Aber man kann in eine bestimmte Richtung gehen. Und so habe ich ein Instrument, was eher dunkel, mellow klingt, was jetzt nichts für einen ersten Trompeter in der Big Band wäre oder auch nichts für einen Orchestertrompeter, da muss der Sound anders sein. Aber so für mich als Solisten, ja.
Das heißt, Sie nutzen sie auch?
Täglich, ja. Also ich habe eigentlich zwei dieser Instrumente und das eine oder andere spiele ich. Und eigentlich auch nur dieses, weil ich ein ganz, 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 ganz tolles Instrument finde, was sich so an mich ran entwickelt hat, weil wir da wirklich, wie gesagt, über viele Jahre das gemacht haben. Und viele kommen mit dem wahrscheinlich gar nicht klar, weil es denen dann zu weich ist oder zu schwer oder, ja.
Toll, aber ich glaube, das kann nicht jeder Musiker von sich sagen, das ein eigenes Instrument zu haben. Ja.
Bin ja wirklich sehr, sehr dankbar, dass da der Benjamin so dran geblieben ist. Und ja, es stimmt eigentlich. Ja. Ich müsste es noch viel mehr schätzen.
Welche Rolle spielt für Sie der Humor in der Musik?
Viele, viele Rollen, glaube ich. Also Humor ist im Leben natürlich unfassbar wichtig. Gerade wenn es irgendwie skurril oder hässlich wird, dann ist Humor, finde ich wichtig. Oder ja, wenn es zu schwer wird, jetzt gerade. Und manchmal muss man Humor aber auch weglassen. So als Musiker muss man schon Humor haben, dass man sich auch selber nicht so wichtig nimmt, ja, finde ich. Und Humor kann auch eine gute Rolle spielen, habe ich gemerkt bei einem Konzert. Da bin ich ja auch manchmal humorvoll und mache humorvolle Ansagen und dann kennt man das ja, dann lachen die Leute eigentlich über alles. Da muss man gar nichts mehr machen, sondern dann lachen die sich über alles tot. Und das ist ein guter Moment, um dann nach so einer Humorphase irgendwie ein ganz ernstes oder so eine Ballade zu bringen, weil dann sind die Leute offen. Das öffnet irgendwie das Herz oder, ja. Und dann kann man, das hört sich jetzt ein bisschen gemein an, aber es ist ja trotzdem gut gemeint von mir, dann kann man so den Pfeil, den Gefühlspfeil mitten in ihre Herzen stoßen, wenn man dann wirklich so ein ganz trauriges Stück spielt. Dann kann man sie wirklich erreichen, ja. Also ich würde ja denen nie was antun. Musik kann ja wahrscheinlich nie einem was wirklich Schlimmes antun. Aber da kann man schon auch damit umgehen, da kann man schon damit spielen, mit Humor. Humor ist ganz wichtig auf der Bühne, finde ich, um aus blöden Situationen, die gibt es zuhauf, wenn einem die Trompete runterfällt oder, keine Ahnung, ein Handy angeht oder im besten Stück, dann ist natürlich Humor immer mein Mittel der Wahl.
Können Sie auch über sich selbst lachen?
Ja, voll. Also in dem Moment, wo ich so voll involviert bin, natürlich nicht. Mit den richtigen Leuten kann ich wahnsinnig über mich selber lachen. Das ist manchmal auch die einzige Rettung, finde ich.
Sie hören SWR2 Zeitgenossen, heute mit dem Trompeter, Sänger und Komponisten Joe Kraus. Und Joe Kraus ist, er hat es ja schon angedeutet, außerdem großer Basketballfan. Gerade dem Jazz wird ja eine große Nähe zu dieser Sportart zugesprochen. Da gibt es das Zitat, Basketball ist Jazz, des ehemaligen US-amerikanischen Spielers Ernest Butler, der selbst Saxophon spielt. Sehen Sie das auch so? Sie haben es ja vorhin schon angedeutet. Es gibt diese Parallelen zum Jazz.
Da gibt es ganz viele Parallelen, finde ich. Ich versuche auch oft, mir zu erklären, wie ich jetzt spielen sollte in der Band oder wie ich ein Solo vielleicht spielen sollte, versuche ich das übers Basketball mir herzuleiten. Wie würde ein guter Basketballer, der jetzt einen Lauf hat, wie würde der das machen? Oder wie würde sich jetzt dieses Team, diese fünf Leute, in der Kombo ist man auch oft zu fünft, manchmal auch zu viert, wie würden die sich jetzt entscheiden, wie geht es am besten ab, wie geht es am besten weiter? Also es gibt so Sachen wie, es gibt ja so den Go-To-Guy beim Basketball, dass man merkt, da läuft jetzt einer heiß, der muss jetzt einen Ball kriegen, der macht jetzt gerade die meisten Punkte. Und das merkt man manchmal auch, dass, ja, dass einer in der Band einfach heute einen Lauf hat oder der hat viel Druck auf der Leitung oder so, den muss man irgendwie featuren. Ja. Solche Sachen gibt's. Dann auch sowas wie, es gibt vielleicht so eine Art Kapitän oder Chef, also ein Coach gibt es bei uns jetzt nicht, der am Rand steht und nicht im Geschehen drin ist, aber es gibt ja oft ist es ja der Aufbauspieler im Basketball, der so Spielzüge anzeigt. Das gibt es bei uns auch, aber das wechselt auch. Dann hat einer ein Solo, dann ist plötzlich derjenige, der entscheidet, wie es weitergehen wird. Also gerade wenn man in so einer Band wie ich spiele, wenn wir seit 20 Jahren zusammenspielen, da geht's, wir fangen einfach an zu spielen und wir wissen genau, ach, wenn der Thorsten jetzt so einen Break macht, dann wird's danach laut oder dann wird's danach ganz leise oder wenn er jetzt aufhört zu spielen, dann ist ganz klar, dass der jetzt übernimmt. Also das sind viele, viele Parallelen, die man auch so spürt, wie wenn man jetzt so eine Mannschaft ist, die da so ein Ding rockt. Und es gibt auch ja den Ausdruck, dass das Basketballteam jetzt seinen Rhythmus gefunden hat. Da läuft es plötzlich. Ja. Das ist auch so ein Gefühl, das ist bei uns manchmal dann nicht da, aber oft oder nach dem dritten Stück merkst du, jetzt läuft das Ding.
Es gibt auch beim Basketball den Spruch, vielleicht auch bei anderen Ballsportarten oder überhaupt bei anderen Mannschaftssportarten, man ist immer so gut oder so schlecht wie seine Mannschaft. Trifft das dann auch
total
auf die Band?
Total. Also das ist ja was ganz Essentielles. Ich spiele auch öfter mal mit Amateur-Big Bands, da mache ich dann so Workshops und bin der Gastsolist. Und ich meine, das ist der Wahnsinn, was für tolle Amateur-Bands, gerade Big Bands oder auch Schul-Big Bands es gibt. Aber wenn du da einen Drummer und einen Bassisten hast, also gerade die Rhythmusgruppe, die dich nicht so tragen, dann kannst du noch so gut drauf sein und versuchst ein Solo zu spielen. Aber wenn der Groove so ein bisschen, wenn es da ein bisschen wackelt, dann funktioniert alles nicht bei mir. Also dann geht es von 100%, aber ganz schnell runter auf 70% oder auf 60%. Das ist dann immer noch okay, ja. Und das macht ja auch Sinn mit, sage ich, mit Amateurmusikern ab und zu spielen. Aber so dein richtiges Potenzial entfaltest du mit den besten Spielern um dich rum. Und das ist eben meine Band für mich, weil das ist so, da kann ich auch ständig neues Zeug ausprobieren oder in die Runde werfen. Und dann machen wir plötzlich einen Free-Jazz-Teil. Oder dann spielen wir plötzlich Rock. Ja, also so während des Konzerts entscheiden wir uns für so Sachen. Da weiß jeder gleich, was gemeint ist. Oder ich spiele relativ viel mit Klaus Doldinger und Passport. Und die Rhythmusgruppe da musst du eigentlich gar nichts mehr machen. Da läuft alles von alleine. Das ist unfassbar.
Basketball, das ist ja ein sehr ästhetischer Sport, aber auch natürlich sehr taktikgeprägt. Also wenn der Aufbauspieler das Zeichen macht, dann läuft der linke Flügel nach da und der Center bewegt sich dahin und so weiter. Ich will sagen, es gibt ja viele Laufwege, die vorher einstudiert sind und Systeme. Und beim Jazz ist doch viel auch Improvisation, oder?
Ja, aber es gibt auch immer eine Form. Mhm. Also es sei denn, es ist tatsächlich Free Jazz, dann, wenn alles ganz frei ist, dann ist es aber oft sehr, sehr langweilig für mich. Und ansonsten hat man im Jazz oder auch vielleicht in der Musik, die ich mache, ist es oft ein Song, der hat eine bestimmte Tonart schon mal und ein bestimmtes Tempo. Wobei, das kann man auch tatsächlich heute mal langsamer spielen als morgen. Und dann ist ganz klar, nach 8 Takten Intro kommt wahrscheinlich der Vers und nach dem Vers kommt wahrscheinlich der Refrain und irgendwann kommt die Bridge und dann kommt vielleicht ein Solo-Teil. Ich meine, das sind dann alles Sachen, die Abfolge ist relativ klar, aber den Rahmen kann man dann schon sprengen. Das wäre dann so dieses Jazz-Moment. Wenn einer gerade total abgeht, dann springt man eben aus diesem Play, was man machen will, springt man raus, aber weil es einfach gerade sein muss. Aber im Grunde hat man immer einen Rahmen und das habe ich auch gemerkt, so richtig freie Spielen, kann man eigentlich erst, wenn man dann auch wieder weiß, wohin man zurückgehen will. Ja?
Okay.
Weil so die komplette Freiheit ist dann auch wieder nichts, finde ich. Das ist dann auch, dann fühlt man sich verloren.
Spielen Sie denn selbst Basketball?
Ganz selten. Also,
was wäre Ihre Position, wenn Sie es spielen?
Mit 1,70, da wird man auf der Bank sitzen, bis alle anderen ausgefault sind. Und ich würde sagen, natürlich wäre ich ein
Aufbau.
Ich wäre schon Aufbau, natürlich wegen der Größe würde ich nicht unterm Korb stehen. Aber ich glaube, ich würde manchmal brutal gerne da nach vorne ziehen und aber natürlich nicht danken können. Das wäre. Aber ich spiele tatsächlich, meine Frau spielt auch. Also ich habe die auch kennengelernt, da hat sie noch zweite Liga Basketball gespielt. Und unser Sohn, unser Drittgeborener, der spielt auch, der trainiert 2-3 Mal die Woche. Und gegen den, der ist jetzt 14, habe ich keine Chance mehr. Der ist ein bisschen größer als ich, der lacht sich dann immer tot. Aber ich habe viel Spaß.
Ich weiß nicht, ob Sie den Film Der perfekte Wurf kennen.
Ja,
über den NBA-Superstar Dirk Nowitzki aus Würzburg, einem der besten Spieler der Welt. Und da wird gesagt, dass The Great Dirk Trainingseinheiten mit Jazzmusik bekam von seinem Trainer, um zu zeigen, dass jede Basketballbewegung auch rhythmisch ausgeführt werden kann. Als jemand, der beide Seiten kennt, den Basketball und die Musik, kann das sein oder ist das irgendwie Legendenbildung?
Nee, der Wolfgang Hafner hat da gespielt, also ein Freund von mir und einer der besten Schlagzeuger, die ich kenne. Der hat tatsächlich erzählt, also der hat sein Drumset aufgebaut und dann vielleicht war noch, weiß ich nicht, ob noch ein Bassist dabei war, ob es eine ganze Band war. Der hat auf jeden Fall irgendwelche Grooves gespielt und Dirk und irgendwelche anderen haben dazu trainiert. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen.
Einen eigenen Wurf kreiert Dirk Nowitzki dann auf Jazzbasis.
Absolut, genau.
Wo wir gerade bei Basketball sind und Ulm. Die Ulmer haben ja ein tolles Basketballteam, das jetzt sehr erfolgreich war in der Bundesliga.
Genau, da bin ich natürlich, wenn es irgendwie geht, live dabei in der Arena, im Stehblock, wo die Hardcore-Fans sind.
Sie sind 1966 in Ulm geboren, in der ganzen Welt unterwegs und haben Ihre Basis dennoch in Ulm. Was macht die Stadt für Sie so lebenswert?
Das frage ich mich manchmal auch. Ich bin gern Ulmer und ich hadere aber trotzdem manchmal mit der Stadt, aber das macht wahrscheinlich jeder mit seiner Heimat. Ulm ist ein guter Ort einfach, auch um Kinder, glaube ich, groß zu ziehen. Wir haben eine Zeit lang in Berlin gewohnt und dann, da waren die Kinder alle noch im Kindergarten oder noch nicht mal im Kindergarten. Dann sind wir wieder zurück nach Ulm, haben uns da auch überlegt, Mensch, sollen wir vielleicht doch in Berlin weitermachen? Und da haben wir uns aber aus, einfach weil meine Eltern hier leben und ja, aus organisatorischen Gründen und auch dachte man, komm, Ulm ist eine etwas behütetere Stadt als Berlin, lass die Kinder hier groß werden. Die Kinder sagen natürlich jetzt, warum seid ihr nicht in Berlin geblieben? Mensch, aber Ulm hat natürlich den Vorteil, dass man, es hört sich jetzt doof an, dass man auch schnell draußen ist aus der Stadt. Und man ist wirklich schnell in der Natur, was für mich wichtig ist. Ach, ich habe viele Freunde hier in Ulm, auch gute Leute, mit denen ich Musik machen kann. Dann das Stadttheater hier, da darf ich ab und zu ein Musical leiten, was ich sehr, sehr gerne mache.
Also hier ist eine Musikszene auch, die lebendig ist und die Sie auch inspiriert? Oder brauchst du dann doch die große, weite Welt?
Also die meiste Inspiration bekomme ich tatsächlich nicht in Ulm, das wäre jetzt gelogen. Also viele Freundschaften, die mich zu was inspirieren, die sind hier. Also ich wäre schon auch, muss ich sagen, ohne YouTube-Inspirationen, was die da so machen, da wäre ich schon verratzt. Aber das wäre ich wahrscheinlich in Mainz oder in Köln auch. Ja, wobei ich schätze mal, eine größere Anzahl an Musikern, das inspiriert einen dann schon nochmal mehr. Ulm hat dann wiederum den Vorteil, dass man hier sehr, es ist ja oft neblig. Es ist ja gefühlt, das halbe Jahr ist hier trübe. Dann muss man halt in den Keller und irgendwie so Stücke wie Hope schreiben oder ja sowas für die guten Vibes machen. Das ist vielleicht der Vorteil. Man muss produktiv sein, um hier zu überleben. So seelisch, meine ich.
Sie haben die Geschichte schon oft in Interviews erzählt, aber ich muss oder will trotzdem noch mal danach fragen. Sie wollten eigentlich Schlagzeug lernen, doch Ihre Eltern plädierten für ein Instrument, mit dem man eine Melodie spielen kann. So wurde es die Trompete. ohne Ihren Eltern zu nahe treten zu wollen, aber Sie sind ja selbst Vater von 3 Kindern. Wie pädagogisch wertvoll ist das, einem Kind einen Instrumentenwunsch auszuschlagen und umzustimmen derart?
Wir haben in einem Reihenhaus gewohnt und der Super-GAU wäre Schlagzeug gewesen. Irgendwie dann, ja, das wäre einfach nicht möglich gewesen. Wie es ja manchmal so ist, vielleicht haben die Eltern das gar nicht so gemeint, man hat es aber so aufgefasst und dann entscheidet man sich gleich für ein anderes Instrument, weil ich wollte unbedingt natürlich irgendein Instrument spielen. Mit Klavier habe ich tatsächlich angefangen und dann war die Frage, okay, was willst du denn jetzt lernen? Es gab damals die Ulmer Knabenmusik, heißt jetzt Symphonische Bläserphilharmonie Ulm, was ein ganz tolles Jugendorchester ist. Da konnte man sich ein Instrument aussuchen. Da wollte ich Schlagzeug spielen und da war das dann eben, ach komm, nee. Und dann, genau, dann wollte ich Posaune spielen, weil wir eine Posaune auf dem Dachboden hatten. Da war mein Arm zu kurz und dann kann man ja mal anfangen, vielleicht mit Trompete und dann Posaune lernen. Und außerdem fand ich, dass die Typen im Orchester, die Trompeter sahen cooler aus als die Klarinettenspieler zum Beispiel. Was auch ein Argument ist für einen 11-Jährigen oder für einen 10-Jährigen, was man denn macht. Und bei meinem Sohn sehe ich es genauso. Der fand, die Basketballer haben die cooleren Klamotten. Und deswegen, denke ich mir, hat er angefangen, Basketball zu spielen. Nicht, weil es so ein wahnsinnig toller Sport ist. Am Anfang so die Brücke, auch um bestimmte Musik zu hören. Das ist doch nicht, weil die Harmonien so toll sind am Anfang, sondern die Typen sind cool. Ist doch eigentlich ganz einfach.
Sind Ihre Kinder auch musikalisch?
Die sind sehr musikalisch, ja. Allerdings, mein Sohn hat mal gesagt, Papa, also Musiker werden, nee, und Trompete, so ein bescheuertes Instrument würde ich niemals lernen. Und der spielt aber E-Gitarre und E-Bass und die mittlere Tochter, die singt und spielt Geige und Gitarre und die große Klavier und so. Also Musik ist bei uns auf jeden Fall da, aber ich glaube, die haben keine professionellen Absichten.
Sie haben klassische Trompete studiert und dann in etlichen philharmonischen Orchestern auch gearbeitet, gleichzeitig aber auch mit der Krautrockband Kran Konzerte gespielt. Die reine Klassik war wohl von Anfang an nicht so ganz Ihr Ding, oder?
Absolut.
Und dann, wie kamen Sie dann zu Krautrock und zum Jazz dann?
Das hatte mit Ulm zu tun, tatsächlich. Und es war wirklich so, ich wollte, ja, Klassik, ich fand es irgendwie toll und es ist natürlich unfassbar tolle Musik. Aber ich habe immer gemerkt, es macht mir Spaß, im Orchester zu spielen, aber so richtig abgehen tut's in einer Band. Oder ich habe dann in der Big Band in Ulm, dachte mir, boah, was ist denn das für ein Sound? Da konnte ich dann mitspielen, als ich 14 oder 15 war und dachte mir, das ist ja unfassbar, was geht denn da ab mit Schlagzeug? Und die Typen waren auch cooler. Na gut, und so wusste ich dann irgendwann, Mensch, das ist schon eher Jazz oder Rock oder Funk. Damals war die US-Armee stationiert in Neu-Ulm, auch die Pershings natürlich. Und deswegen hat man hier ganz viele Black-Music-Diskotheken. Gab es dann, da bin ich viel mit Funk-Musik und mit Black-Music in Berührung gekommen. Und dann wusste ich schon, ach, da schlägt mein Herz schon eher als in der Klassik. Und dann habe ich den Helmut Hattler, der bei Kran, bei dieser Krautrock-Band, immer noch spielt. Wir haben uns in einem Café am Flipper-Automaten getroffen und ich mache auch Musik. Ach, wirklich, komm doch mal zu meinem Geburtstag. Und so kam das. So bin ich dann bei meiner legendären Band gelandet. Da war ich gerade mal 19 oder 20, so.
Die Freundschaft besteht ja bis heute, genau. Zu Helmut Hattler. Ja, ja. Ja. Sie haben mit vielen, vielen großen Künstlern gearbeitet, unmöglich sie auch nur ansatzweise aufzuzählen aus allen möglichen Bereichen. Klaus Doldinger haben Sie schon genannt, Wolfgang Niedecken war dabei, Omar Sosa. Welches war Ihre inspirierendste, nachhaltigste Begegnung? Oder kann man das so nicht sagen?
Da gibt es natürlich, das meiste inspiriert einen. Also, oder ja, doch vieles muss ich sagen, inspiriert einen. Also die Band um Klaus Doldinger ist total inspirierend, aber natürlich meine eigene Band. Wir inspirieren uns auch so auf so eine ganz spezielle Art, was man von niemand anderem kriegen könnte. Omar Sosa war eine Rieseninspiration und ganz großes Lernfeld für mich. Einfach die Herangehensweise, wie er Musik macht. dass man fängt einfach an zu spielen. Also es gibt dann schon so Themen, merkt man dann so beim dritten Konzert, ah ja, das ist jetzt wieder dieses Stück, aber der gibt einem nie Noten oder er gibt einem Noten, die kann man aber nicht lesen und dann sagt, ach komm, wir spielen heute doch was anderes und ich sage, ja, aber Oma, was spielen, was soll ich denn spielen? Ich sage, hey, go with the flow, hör einfach zu, was wir machen. Ja, da habe ich gelernt, man kann tatsächlich auf die Bühne gehen und nicht wissen, man fängt einfach an und es wird sich irgendwas ergeben. Also das war eine tolle Erfahrung oder das ist eine tolle Lehre, in die ich da gegangen bin, weil seitdem mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass irgendwas passieren könnte, weil es wird immer was passieren und es wird nie die Welt untergehen. Dann eine wirklich ganz große Inspiration, so im Sinne von, wie berührt man von Musik machen kann, war, dass ich mit Ivan Lins spielen durfte. Das ist, finde ich, einer der größten Musiker in Brasilien, einer der tollsten Songwriter, der kriegt wahrscheinlich mal einen Nobelpreis für die schönste Melodie, könnte ich mir vorstellen. Und mit dem hatte ich mal gespielt mit Orchester und da haben wir geprobt, das war in Georgien, haben wir einen Tag davor geprobt. Und da war auch Ralf Schmid dabei und die Paula Morellenbaum, mit der ich auch viel unterwegs bin. Und dann hat sie einen Song von ihm gesungen, er saß am Keyboard und natürlich Geigen ohne Ende, da muss man eh schon halb heulen. Und dann musste er, weil sie seinen Song so schön gesungen hat, musste er, der ist jetzt Mitte 70, damals war er vielleicht gerade 70, dann musste er anfangen zu weinen, während wir dieses Stück geprobt haben, ist er so, hat man gemerkt, dass er so anfängt, hat ihn total geschüttelt. Tränen sind ihm. Und dann den zweiten Vers hätte dann er singen sollen. Und dann fängt er an und er konnte nicht singen. Und die ganze Band, das ganze Orchester dachte man, hoffentlich kippt er jetzt nicht um. Es war einfach ein wahnsinnig berührender Moment. Ich fand ihn als Person, oder ich finde ihn immer noch unfassbar. Der hat so gute Vibes in sich, das ist unfassbar, dieser Mensch, Ivan Lins. Also kann ich nur jedem empfehlen, die Musik, wenn einen das berührt, dann muss man bei dem dritten Takt spätestens heulen.
Gibt es auch umgekehrt große Stars, wo sie sagen, das hat einfach nicht gepasst? Mit denen muss ich nicht unbedingt nochmal auf der Bühne stehen.
Hat mein Gehirn jetzt ausgeblendet? Glaube ich, weil es dann einfach mir nicht wichtig war oder weil ich es dann nicht in mich reingelassen habe. Ich scanne gerade so. Ich meine, es gab natürlich eine Begegnung mal mit Tina Turner, wo wir wahnsinnig aufgeregt waren, aber das war dann auch nur für ein Foto und das fand ich jetzt nicht wahnsinnig inspirierend, aber nee, gibt's eigentlich.
Aber Sie haben mal für Tina Turner einen Song geschrieben.
Genau.
Wie kam das denn überhaupt?
Also der Helmut Hattler und ich, wir hatten eine Band Tap 2 und wir waren auch in den USA ziemlich angesagt mal, so über 3 Jahre und hatten da die gleiche Plattenfirma wie Tina Turner. Und die haben dann irgendwie angefragt, ob wir einen Song für die schreiben würden. Und wir hatten aber keine Idee. Wir haben ja so Hip-Hop-Jazz gemacht. Da dachte ich mir, was will Tina Turner mit Hip-Hop-Jazz? Wir haben aber tatsächlich dann so ein bisschen in unserem, naja, so in den Restposten an Melodien, die wir noch hatten, haben wir was gefunden und haben dann eine Demo gemacht. Und die hat sich dann tatsächlich für ein Album, das war dieses, wo glaube ich auch Golden Eye drauf war, hat die sich ein Stück von uns gepickt. Und so wurden wir Komponisten für Tina Turner.
Eine so wahrscheinlich der kuriosen Dinge aus einer Musikerbiografie, oder?
Mhm. Aus meiner auf jeden Fall.
Ja, Joe Kraus, wir sind schon am Ende der Sendung angelangt. Sie haben so viel erreicht mit Ihrem Instrument, mit Ihrer Musik. Was wünschen Sie sich noch musikalisch? Wo soll die Reise noch hingehen? Was wollen Sie noch erleben? Was wollen Sie noch machen? Was wollen Sie noch komponieren?
Das ist eigentlich schön, wenn Sie das so sagen. Ja, wie fühlt man sich, wenn man schon doch einiges so erreicht hat? Was hat man noch so vor? Ja, irgendwie, auch darüber mache ich mir oft Gedanken. Das ist eine ganz schwere Frage, weil manchmal denke ich mir, ja, ich habe, Mensch, toll, was ich schon erreicht habe. Und dann habe ich so das Gefühl, wenn ich jetzt tot umfallen würde, meine Kinder sind aus dem Gröbsten raus, ich habe doch einfach so ein tolles Leben gehabt. Ich könnte oft gedanklich 3-mal am Tag um mein Haus auf Knien rum und danke, danke, danke sagen. Und manchmal weiß ich es auch gar nicht zu schätzen. Ja, dann denke ich mir, ach, ich könnte ja doch noch irgendwie doch einen Top-10-Hit schreiben. Das würde ich schon auch gerne. So ein Instrumental-Hit, wie es, was gibt es für Instrumental-Hits? Garden Party von Mezzo Forte zum Beispiel. Wie toll, ja, was für ein cooler Vibe. So ein Ding würde ich gerne noch schreiben. Ich glaube, das mache ich. Und ansonsten, ich würde gerne noch ein bisschen so weitermachen wie jetzt. Und ich merke, dass mir so eigene Stücke schreiben wird mir gerade wichtiger, als jetzt vielleicht noch mit großen anderen Namen irgendwie zusammen so mitzuspielen. Das ist auch was Tolles, aber so meine eigene Musik noch, mich da mehr drauf zu fokussieren, das ist mein Plan.
Joe Kraus, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.